Wie würde das auf dich wirken, wenn jemand zu dir sagt, ich weiß, dass du es nicht drauf hast? Was wäre deine Reaktion, wenn einer sagt, du bist eine kleine Nummer? Hey, also bei aller christlichen Demut, die ja so uns zu eigen ist, daran sind wir nicht zu überbieten, das käme irgendwie nicht so gut, oder? Hey, ich eine kleine Nummer? Wir sind doch wer, oder? Wir müssen uns doch nicht verstecken. Ich sehe zwar nicht aus wie Heidi Klum, habe auch nicht den Oberkörper von Hambüchen, aber meine Zeit, mein Abischnitt mit 3-0, das war doch bestens. Im Fußball Kreisliga B, 4. Platz. Führerschein beim 3. Mal problemlos geschafft. Ich muss mich doch nicht verstecken. Was heißt dir, ich hab's nicht drauf? Oder du bist eine kleine Nummer. Sei du nur was bei der Sprache wie einer meiner Freunde, als wir miteinander Englisch gelernt haben, dann hat er mir gesagt, soll ich mein Genie etwa einer Grammatik unterwerfen? Wir zeigen ja schon mal gerne, was wir sind und wer wir sind und was wir leisten. Das machen wir nicht nur persönlich, das machen wir auch als Missionsgesellschaft. Ich weiß nicht, bei CFI oder DMG, die sind vielleicht demütiger als Liebenzell. Aber man erzählt doch mal davon, nicht? Hey, 230 Leute in 26 Ländern, das kann sich sehen lassen. Bei uns kommen so jedes Jahr 40.000 Leute über den Missionsberg gepilgert zu Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Wir haben ein Seminar vom Feinsten, Dr. Volker Gettler als Seminardirektor, kann sich doch sehen lassen, oder? Wir können berichten davon, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir sind doch wer, wir sind doch nicht eine kleine Nummer. Jesus hat das einmal zu einer Gemeinde gesagt, der Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3. Ich sag's mal in meinen Worten, du bist eine kleine Nummer. Er hat gesagt, du hast eine kleine Kraft. Das ist ja was ganz Ähnliches. Ist das so? Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns wirklich mal an der Realität messen und nicht immer versuchen, uns gut zu verkaufen und gut darzustellen. So wichtig das auch ist, das zu sehen, was gut und positiv ist. Wer sich immer noch als einer derjenigen sieht, mit dem die Sonne aufgeht, der lebt vielleicht nach dem Motto, unter den Blinden ist der einäugige König. Nehmt doch mal das Spendenvolumen, was so Missionswerke haben. Ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt, was andere Missionsgesellschaften so auf die Beine stellen müssen, aber ich weiß, was wir müssen. Bei uns waren es letztes Jahr 11,8 Millionen Euro. Also es ist ein bisschen mehr, als ich in der Portokasse habe. Und mit Zittern und Bangen kriegen wir das Geld zusammen. Aber was sind 11,8 Millionen Euro im Vergleich zu den Milliarden der Waffenindustrie, des Drogenhandels und der Pornobranche? Wer sicher investieren will in Aktien, der investiert in Porno. Die steigen. Was bedeutet dein Wissen, das du hast? Das mag ja sein, hier sitzt so ein 1-0er oder so einer, ein Superintelligenter. Was bedeutet dein Wissen und dein guter Notenschnitt im Vergleich zur Gesamtinformation und des Gesamtwissens auf der Welt? Dein gutes Zeugnis ist vielleicht eher ein Beweis dafür, wie gut du einseitig gebildet worden bist. Getrimmt in eine Richtung. Wie schwach und undifferenziert sind oft unsere Argumente in Auseinandersetzungen mit Atheisten oder mit Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ich vergesse das nicht, als ich in meiner Seminarzeit in den Ferien immer nach Spanien gegangen bin, um dort bei einer missionarischen Arbeit mitzuhelfen im Inland. Da habe ich auf einer Zugfahrt mit einer jungen Frau gesprochen und ich natürlich missionarisch nichts wie ran an die Fische und habe dann mal richtig zugelangt. Und die hat dann mir so zugehört und so. Und dann hat sie so gesagt, na ja, also was du da so sagst, das klingt alles so super auswendig gelernt. Hey, das Ding hat richtig gesessen. Auswendig gelernt. Nicht gelebt. Kein Teil von mir. Schwierig. Diese Gemeinde in Philadelphia in der Offenbarung war wahrscheinlich sehr klein, zahlenmäßig, hatte vielleicht einen defizitären Etat, war gesellschaftlich gesehen so gut wie ohne Bedeutung. Und Jesus sagt, ich weiß, du hast eine kleine Kraft. Ich kenne die Realität. Im Vergleich zur Gesamtproblematik sieht es bei dir echt mickrig aus. Und das Tolle ist, dass Jesus die Gemeinde dort und auch uns nicht nur mit dieser Diagnose so einfach stehen lässt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dir einer sagt, wie du bist, oder wenn einer spiegelt und du siehst etwas und hinterher stehst du mit deinen abgesägten Hosenbeinen da und weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst mit dem Wissen. Jesus sagt dann in einem Atemzug, ich weiß, das ist eine kleine Kraft. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Gott ist derjenige, abgesehen von uns, der die Türen aufstößt. Auch die Türen der missionarischen Möglichkeiten. Wer hätte in den 60er und 70er Jahren geglaubt, dass wir einmal Missionare nach Russland und in andere Länder schicken würden? Wenn das einer behauptet hätte, man hätte gesagt, du hast einen Riss in der Schüssel. In der evangelikalen Szene, da war Hall Lindsey und andere dran, Magog und das Tier, nicht wahr? Da waren die missionarischen Möglichkeiten abgehakt. Da hatte man sich theologisch schon auf die Endzeit eingeläutet. Das ist so die letzte Phase, da läuft nichts mehr. Und rein menschlich gesehen, der eiserne Vorhang, der Kalte Krieg, da hätte man sich an den Kopf gelangt. Ich sagte, du bist verrückt. Sowas wird nie möglich sein. Wo denken wir heute, der Laden ist dicht und da kommst du nie rein und da passiert nichts? Hast du eine Ahnung? Wenn Jesus Türen aufmacht, dann macht sie keiner zu. Die Herren dieser Welt, die Wirtschaftsmächte sind in seiner Hand. Und wir können Gott bitten, dass er das bisschen, was wir bei uns sehen, nutzen kann und dass er uns Türen öffnet. Und dann erlebt man vielleicht sogar, dass solche Leute, die die erklärtesten Feinde waren, die argumentativ jeden Christen unter den Tisch geredet haben, dass die plötzlich zu Bekennern werden. Das war schon im Neuen Testament so. Einen Paulus, dem konnte niemand argumentativ so leicht mal das Wasser abgraben. Der war nicht zu überzeugen. Und dann ist da der lebendige Christus, der so einem Menschen in den Weg tritt. Versuch du dir mal einen Menschen vorzustellen und du würdest sagen, keine Chance, dass der jemals irgendwie mit Jesus was zu tun hat und mit Gott. Du hast vielleicht keine Chance, aber Gott stehen die Türen offen. Und Jesus wollte damals der Gemeinde Mut machen und auch uns Mut machen, wenn wir uns der Realität stellen, der eigenen Welt, auch unserer Gesellschaft, und wir sehen, ich habe eigentlich nicht sehr viel zu bieten. Es ist wahr, ich versuche mich auch gut zu verkaufen und das hat auch seinen Stellenwert und seinen Platz im Leben und in der Gesellschaft, im Berufsleben. Natürlich, man muss nicht immer mit so einem verbogenen Selbstwertgefühl rumlaufen. Aber wenn man ehrlich ist, dass man sagen muss, ich habe echt wenig zu bieten. Ich vergesse eine Szene in meinem Missionarsein nicht. Ich war auch in Papua-Neuguinea, Manus, kleine traumhafte Insel dort. Da war einer unserer Christen tödlich verunglückt. Das war ein sehr tragischer Unfall. Er kam aus einem Ort, wo die Cargo-Kult-Bewegung war. Es gab eine ganz kleine Gemeinde, wenige Christen. Und er ist immer am Wochenende hin und hat dort eine Kirche aufgebaut. Und sie wollten dann wieder zurückfahren und er machte den Fehler und hat unter einer brennenden Lampe Benzin umgekippt von einem Container in den anderen. Und die Container explodierten. Und er sprang raus aus der brennenden Hütte. Dann wusste er, seine Kinder sind ja noch drin. Und dann ist er mehrfach in die brennende Hütte rein und hat seine Kinder rausgeholt und hat dabei selber so schwere Verbrennungen erlitten, dass er schließlich daran starb. Und dann war die Frage, wer hält die Beerdigung? Alle haben sich drum gedrückt. Weil da stand die Frage im Raum, wie kann Gott sowas zulassen? Warum gerade der? Der Mann war gerade mal so Ende 30. Und dann landete es bei mir und ich sollte den Mann beerdigen. Ich habe dann abends dann noch eine Predigt vorbereitet. Und dann stand ich am nächsten Tag dort am Sarg. Und habe die heulende Mutter gesehen, die Kinder und die Verwandten. Und dann wusste ich plötzlich, Meine Predigt ist dogmatisch korrekt. Nichts falsch. Aber es sind alles Wahrheiten. Ja, ob die helfen? Und ich wusste in dem Moment, ich habe in dieser Situation nichts zu bieten. Ich stehe eigentlich mit leeren Händen da. Und für mich war plötzlich klar, ich kann diese Predigt nicht halten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon so eine Situation schon mal erlebt habt. Das ist nicht gut. Da fühlt man sich nicht gut. Ich weiß noch, wir standen dann auf dem Kanu mit dem Sarg, dass wir fuhren so am Meer lang zum Beerdigungsplatz. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ich habe zu Gott gesagt, ich habe nichts zu bieten. Was soll ich machen? Und dann vergesse ich das bis heute nicht. Dann ging mir dieser Vers immer wieder durch den Kopf. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch wenn du erstmal nichts zu bieten hast, wenn dir die Worte fehlen. Immer wieder ging mir dieser Vers durch den Kopf. Und wir kamen dann dort an diese Stelle. Man hatte den Sarg hingestellt, dann kam das letzte Lied und dann war ich dran. Bei der ersten Strophe, ich wusste immer noch nicht, was ich sagen sollte. Ich bin schier wahnsinnig geworden. Die Peinlichkeit, ich habe schon gedacht, wenn ich da stehe und dann soll ich was sagen und ich weiß nicht was. Beim letzten Vers überkam mich plötzlich eine ganz große Ruhe und plötzlich wusste ich, was ich zu sagen hatte. Ich werde diese Predigt nicht wiederholen, aber es war genau das Richtige, was für diesen Ort und für die Leute aus diesem Ort, die keine Christen waren, notwendig war, offen anzusprechen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich manchmal befindest. Wenn du nicht viel zu bieten hast, das Kleine, was du hast, das kann Gott verwenden und er will es auch verwenden, er tut es. Was haben wir zu bieten? Ich werde jetzt nicht ein Fünf-Punkte-Programm abziehen, sondern ich möchte beispielhaft aus dem Leben eines Menschen erzählen. Die Bibel zeigt uns ja, dass Theologie sehr oft Biografie ist. Wir bekommen in der Bibel in der Regel zum größten Teil nicht abstrakte Gedankengänge geliefert, sondern Lebensberichte. Sicherlich, es gibt auch was für den Intellekt. Ein Apostel Paulus, der hat manches sehr unverständlich geschrieben. Das haben Leute verdreht, hat Petrus dann auch geschrieben. Das gibt es auch. Aber in erster Linie lernen wir durch das Leben von Menschen. Und die Menschen hatten damals manchmal genauso wenig zu bieten, wie wir das hin und wieder auch haben. Und doch gibt es markante Kennzeichen im Leben von Menschen, die uns zeigen, was wir denn doch vielleicht zu bieten haben und was da sein könnte oder was wir anbieten sollten. Ich habe eine Person rausgesucht. Der gute Mann heißt Josef. Jetzt ist das nicht der Josef aus dem Alten Testament, da waren schon einige beim ersten Buch Mose. Nicht der. Es ist auch nicht der Mann der Maria. Es ist eigentlich ein Mann, der unter dem Namen Josef gar nicht bekannt ist. Barnabas aus der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen. Ich werde einfach verschiedene Texte aus der Apostelgeschichte lesen, die sich jeweils um diesen Barnabas drehen und bei dem wir sehen können, was er denn zu bieten hatte und was er angeboten hat. Das Erste, was haben wir zu bieten? Unsere Begabung. Da steht in Kapitel 4, Vers 36, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Eigentlich hieß er ja Josef, aber er hat einen Spitznamen. Ihr kennt Spitznamen. Warum kriegt man einen Spitznamen? Einen Spitznamen kriegt man, weil es irgendeine Eigenart an einem gibt, die einen auszeichnet. Einer unserer Söhne, der wohnt jetzt in Norddeutschland, da bei den Fischköppen. Walsrode Richtung Bremen, Hamburg. Aber der ist natürlich schwäbisch sozialisiert und inkulturiert. Jetzt kam der da hoch. Und was wollte er essen? Ja, was isst man im Norden? Kartoffeln. Und Kartoffeln hier im Süddeutschen, die jagt man vorher erstmal durch die Sau, sagt man, nicht wahr? Und dann kommt die auf den Teller. Aber zum Essen gibt's Spätzle mit Soße. Und er isst für sein Leben gern Spätzle. Und jetzt hat der Kerle laufend nach Spätzle gefragt. Und da oben kennt doch kein Mensch Spätzle. Er musste also erstmal erklären, was Spätzle sind. Wir haben ihm dann auch Hilfspakete geschickt mit Spätzle. Aber seitdem heißt er Mac Spätzle. Den kennen die da oben nur unter dem Namen Mac Spätzle. Wenn der im Fußball ein Tor schießt, dann steht in der Zeitung nicht Jens Krause, sondern steht Mac Spätzle. Ein Spitzname ist etwas, da beobachten Menschen an uns irgendeine Besonderheit, ein Erlebnis und das zeichnet uns aus und dann kriegt man den Namen. Barnabas hieß eigentlich Josef, aber er hat diesen Namen bekommen, Barnabas, Sohn des Trostes. Das heißt, Barnabas war bekannt dafür, dass er eine Sensibilität für Menschen besaß. Die richtigen Worte fand, sie zu begleiten, ihnen zu raten, sie zu ermutigen und sie zu trösten. Wir wissen noch die Story von Markus, den Paulus abgeschrieben hat als Weichei. Und Barnabas hatte einfach ein tieferes Verständnis für diesen jungen Mitarbeiter, der an der Stelle gescheitert war. Und er hat ihm geholfen, er ist mit ihm die zweite und die dritte Meile gegangen und hat ihm auf die Beine geholfen, einen Neuanfang zu kriegen. Ich bin der Meinung, dass wir heute in unseren Gemeinden nicht nur die Motoren, die Gemeindebauer und Alleskönner brauchen, die Hartgesottenen, die Wind und Wetter sich aussetzen können und trotzen, sondern wir brauchen Menschen, die eine Sensibilität für andere besitzen, die sich hineinversetzen können, sie mitempfinden und verstehen und helfen. Es braucht Seelsorger in unseren Gemeinden. Wie viel Ballast schleppen Christen oft mit sich rum? Und sie wagen es nicht, sich irgendjemandem zu öffnen. Es sitzt ihnen die Angst im Nacken, das Gesicht zu verlieren, verurteilt zu werden. Es braucht Seelsorger. Solche Leute wie Barnabas. Wir haben heute hier die Jugendmissionskonferenz. Ich bin Direktor einer Missionsgesellschaft und ich stehe dazu. Und ich finde, Mission, das ist die Aufgabe der Gemeinde in der Welt. Wenn wir nicht mehr die Welt sehen und die Menschen und zu ihnen hingehen, dann sind wir falsch am Platz. Dann schwimmen wir in der eigenen Soße. Und trotzdem, die Sendung in die Welt bedingt auch Begabungen, die Leute zurüsten. Paulus schreibt das mal im Epheserbrief, im 4. Kapitel über die Gaben des Geistes, dass Gott diese Dinge gibt, um die Heiligen zuzurüsten zum Dienst. Und es gibt ein breites Spektrum von Begabungen, das notwendig ist, um Mission überhaupt möglich zu machen, um uns selber fit zu machen, uns zu helfen und auf dem Damm zu halten. Ja, das ist notwendig. Was haben wir zu bieten? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Du brauchst weder dazu irgendeine besondere Begabung, noch musst du es echolotisch ausmessen können, ob der da ist und wie tief er da ist und in welcher Menge. Du hast ihn. Das ist eine Zusage Gottes. Ohne den Heiligen Geist könntest du gar nicht an Jesus Christus glauben. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, ist durch diesen Geist auch begabt, in dieser Welt und in der Gemeinde etwas zu tun. Du hast etwas zu bieten. Gott hat dich nicht mit leeren Händen stehen lassen. Und es ist notwendig, dass du danach fragst, welche Begabung hat Gott mir gegeben? Wie muss ich sie leben? Und manchmal erkennst du diese Begabung vielleicht nur dadurch, dass du eben mal die ersten Schritte gehen musst und dass du etwas ausprobieren musst. Und dann entdeckst du, was du kannst. Und dann lebe deine Begabung, dass Leute es sehen können, dass du darin begabt bist. Und vielleicht kriegst du dann auch mal einen Spitznamen wie Barnabas. Das Zweite, was haben wir uns zu bieten? Unsere Leidenschaft oder unsere Passion. Wir leben heute in einer Gesellschaft, da ist Leidenschaft ein gefährliches Wort. Nur nicht in Extreme verfallen, immer schön im Normalmaß bleiben, ja nicht fanatisch werden. Sonst werden wir am Ende noch als Fundamentalisten verschrien. Barnabas war ein Mann, der in seinem Leben eine Leidenschaft hatte, eine Passion, eine gelebte Leidenschaft, nicht eine, über die man so redet. Wir lesen von der ersten Gemeinde, dass da Kohle knapp war. Es gab Sozialfälle und keinen Sozialstaat. Und dann steht da, es war aber auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Was heißt eigentlich Leidenschaft? Wir dürfen Leidenschaft nicht mit Emotionalität vergleichen. Also es gibt ja extrovertierte, emotionale Typen. Ich beobachte immer meine Frau und mich, wenn wir zusammen am Fußballfeld stehen und gucken bei unseren Kindern mal zu, wenn die spielen. Ich bin da etwas distanzierter und ruhiger. Und meine Frau, die hopst da neben mir und reißt die Arme hoch und schreit mal rein. Ich war nix wie ran an dem Ball und so. Es gibt unterschiedliche Typen. Aber das darf man nicht mit Leidenschaft verwechseln. Jemand, der emotional ist, muss nicht unbedingt leidenschaftlich sein. Leidenschaftlichkeit kann sich auch ausdrücken, dass man ganz anders ist, ruhiger. Aber dass man sich einer Sache ganz hingibt und dass sich das Leben darum dreht. Und bei einem Barnabas war das so, für ihn war das Reich Gottes und Mission das Zentrum seines Lebens, das war seine Leidenschaft. Und dafür gab er Eingemachtes dran. Daran kannst du Leidenschaft sehen, ob einer Eingemachtes dran gibt für etwas. Nicht daran, wie emotional er darüber redet und wie begeistert, sondern wie er es lebt. Und Barnabas hatte so ein Grundstück in Stadtnähe. Also wenn das irgendwo in ländlicher Gegend gewesen wäre, ne, so ein Acker für 1,50 Euro Quadratmeter stößt man gerne mal ab als Spende. Aber so Zentrum Stuttgart, ja, bin ich denn blöd. Kleine Rente, so in der Hand, in der Hinterhand noch mal was Festes. Wer weiß, wie es mit den Aktienfonds aussieht. Für die alten Tage und für die Dritten. Je nachdem, da braucht man doch noch was. Und die Brille kriegt man heute auch keine Zuschüsse mehr. Sowas kann teuer werden. Und Barnabas gibt es dran. Leidenschaftlichkeit. Ich glaube, dass Gott dir auch Leidenschaftlichkeit gegeben hat. Ein Interesse, etwas zu erreichen im Leben. Etwas, worum sich dein Leben dreht, was du gerne tust und siehst. Aber Leidenschaft ist auch etwas, was man nicht für immer in der Hand hat. Es gibt in der Kirchengeschichte genügend Beispiele, wo Leute einmal sehr leidenschaftlich begonnen haben und dann sind sie zu Selbstbedienern in der Gemeinde und in der Kirche geworden. Und dann drehte sich plötzlich wieder alles um sie und um ihr Leben und um ihr Gutsein und nicht mehr ums Reich Gottes. Du hast was zu bieten. Gott hat dir etwas gegeben. Er hat dir die Hände gefüllt. Bist du da bereit, das dran zu geben? Das Dritte, Risikobereitschaft. Da wird von Barnabas erzählt, als er, da geht es um Paulus, aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Jeder hatte Angst vor Paulus. Aber man muss sich das ja mal vorstellen. Stellt euch mal vor, die Typen, die in der Türkei die Missionare dort umgebracht haben. Als Christ macht man doch einen weiten Bogen um solche Leute. Da hat man doch Angst, die haben schon mal jemanden umgebracht, vielleicht bin ich der Nächste. Das ist völlig nachvollziehbar, dass die Leute in Jerusalem mit Paulus nichts zu tun haben wollten. Der war bekannt als der Gegner. Der war gefürchtet. Und dann riskiert ein Barnabas sein eigenes Leben, Kopf und Kragen, und er riskiert sein eigenes Image. Ich weiß nicht, wie die Leute über Barnabas in der Gemeinde geredet haben. Der hat ja den Vogel. Wie kann der sich mit dem einlassen? Ich weiß nicht, wie er heftig kritisiert oder gewarnt wurde. Aber Barnabas war an der Stelle seiner Sache sicher und er war auch bereit, dieses Risiko zu gehen. Es braucht Leute in der Mission und in der Gemeinde, die mutig sind und risikobereit, nicht unvernünftig, nicht gedankenlos, aber mutig, die auch mal etwas sagen, was politically nicht korrekt ist, die mal gegen den Strich bürsten können. Wir brauchen nicht nur die Ja-Sager und die Abnicker, sondern die bereit sind, sich dreinzugeben, ihr eigenes Leben und ihr Image in die Waagschale zu werfen. Das vierte, wir haben unser Rückgrat zu bieten. Das hängt auch damit zusammen. Die Geschichte, die bekannt ist, zwischen der Streit zwischen Paulus und Barnabas. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen. Die ziehen also los wieder. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Wie stellt man sich einen Seelsorger vor? Ein Seelsorger ist doch so ein bisschen eher ein weicher Mensch, ne? Ein bisschen emotional veranlagt. So unter Männern am Stammtisch würde man sagen, ein Frauenversteher. So in der Richtung, ne? Abgerundet, Seelsorger. Barnabas war ein Seelsorger, aber er war kein Weichei. Barnabas war einer, der konnte hinstehen für seine Meinung und für seine Sicht der Dinge. Und man muss sich das mal überlegen, was da passiert ist. Der ist jahrelang mit Paulus unterwegs gewesen. Die sind miteinander verprügelt worden, die haben miteinander Ziele gesetzt, die haben gebetet, Gebetsgemeinschaft, die haben gehungert miteinander, hatten wenig Geld. Das war eine ganz enge Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft über Jahre hinweg. Sowas setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel. Beobachtet euch mal selber, wenn ihr wirklich gute Freunde habt und da ist irgendein Punkt, der ein bisschen kritisch ist, den verschweigt man lieber, um nicht die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Und genau so ist Barnabas nicht, sondern er steht für die Sicht seiner Dinge, der sagt offen, was richtig ist und tut es auch. Genau das ist, was auch für uns notwendig ist, dass wir zu solchen Leuten gehören, die auch noch den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und zu ihr zu stehen. Das gehört in unserer Gesellschaft dazu und das gehört auch in unsere Gemeinden. Und die nicht um der Beziehung willen die Wahrheit unter den Teppich kehren oder die um des eigenen Images willen oder um der Beziehungen willen einfach nicht mehr das sagen, was eigentlich auch gesagt werden muss. Die Gemeinde leidet auch unter den Schweigern. Und ich rede hier nicht den Sturköpfen das Wort oder den Vielrednern oder die immer meinten, sie müssten ein Wort der Kritik bei irgendjemandem anbringen. Das gibt's auch. Und denen rede ich nicht das Wort. Aber ich möchte die mal ansprechen, die eigentlich sehr viel zu sagen haben und es auch sagen sollten und es nicht tun, obwohl es getan werden müsste. Was haben wir zu bieten? Was gehört zu unserem Leben oder sollte zu unserem Leben gehören? Unsere Blickrichtung, unsere Grundhaltung im Leben. Hier ein Text aus Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 24. Da geht es um die Gemeinde in Antiochia. Diese Gemeinde ist entstanden. Da steht, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Ich habe vorhin gesagt in der kurzen Vorstellung, ich würde mir wünschen, dass in Deutschland mal wieder so etwas wach wird an Glauben. Aber ich bin dann manchmal etwas selbstkritisch mit mir selber und frage mich, wie würde ich eigentlich reagieren, wenn das wirklich passieren würde? Was passiert, wenn viele Menschen zum Glauben kommen? Und ich rede jetzt nicht von solchen, die über Jahre hinweg christlich sozialisiert worden sind und dann den Schritt tun, sondern ich rede von solchen, die ganz weit weg sind mit ihrer Weltanschauung, ihrem Lebensstil und mit allem und die finden plötzlich zum Glauben. Wisst ihr, was da passiert? Da geht echt die Post ab. Solche Bewegungen sind oft gekennzeichnet durch Euphorie, Radikalität oder Naivität. Da sind Leute sehr euphorisch, wenn sie plötzlich Gott entdecken und ein Leben mit Jesus und dann werden die plötzlich so emotional und dann schießen die so übers Ziel hinaus in manchen Dingen Und dann sind die Alteingesessenen in der Gemeinde, die bremsen dann gleich mal, die hauen so das theologische ABS rein, dass die Gemeinde nicht in Schleudern gerät. Man muss doch darauf achten, dass da das Ding nicht aus dem Ruder läuft. Oder es gibt eine Radikalität im Pietismus, hat man das in den früheren Jahren immer wieder erlebt. Wenn Leute gebrochen haben mit ihrem alten Leben, hey, CDs zerbrechen und verbrennen und so ein Quatsch. Mal ein bisschen ausgewogen, nicht wahr? Nicht so gesetzlich. Und da wird plötzlich einer so radikal, indem er Dinge tut. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich war in den ersten Monaten sehr radikal. Oder eine Naivität. Leute bringen halt noch ihr ganzes Gepäck einer atheistischen Weltanschauung mit. Und die haben wenig Theologie gekriegt. Und dann kommen halt manche Besonderheiten, treten da zutage. Würden wir das überhaupt verkraften? Und wie oft werden Bewegungen tot geregelt und tot gedrückt, weil man Angst davor hat, da könnte sich was falsch entwickeln? Da kommt es auf die Blickrichtung an. Von Barnabas heißt es hier, er kam dort nach Antiochien, als er die Gnade Gottes sah. Können wir die Gnade Gottes noch sehen? Das hat mich als Missionar damals sehr betreten gemacht, als ich nach mehreren Jahren nach Deutschland zurückkam und kam in Gemeinden und Gemeinschaften rum. Und man hat oft über die jungen Leute nur gemeckert. Dann standen da ein paar Bierflaschen rum damals im Jugendraum, da war gleich die Hölle los. Bierflaschen, da redet heute keiner mehr, richtig, da eher wenn da ein Joint liegen würde oder so. Aber damals Bierflaschen war ganz schlimm. Und ich habe damals dann in der einen Gemeinde gefragt, wie heißen denn die jungen Leute? Wo kommen die denn her? Was machen die denn schulisch und beruflich? Und die wussten das nicht. Und das hat mich bedeppert gemacht. Gemeckert hat man. Aber man hat sich noch nicht mal bei Gott bedankt, dass die bei den 1000 Möglichkeiten, die es an Entertainment in unserer Gesellschaft gibt, den Jugendbund gewählt haben, um dorthin zu gehen. Das ist auch eine Gnade Gottes, wenn Menschen überhaupt nach Gott fragen. Die Gnade Gottes noch zu sehen, wahrzunehmen. Und das Letzte, wir sehen in Barnabas eine Selbstlosigkeit. Ich lese es nochmal aus Apostelgeschichte 11. Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochien und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Was haben wir zu bieten? Unsere Selbstlosigkeit. Ein Barnabas hat entdeckt, was ich jetzt machen muss, ich muss die Leute erst ermutigen. Es steht ja, und er ermutigte sie, bei dem Herrn zu bleiben. Aber er wusste ganz genau, was diese junge Gemeinde braucht, ist Lehre. Die brauchen Theologie, natürlich. Da muss der Verstand lernen, die Weltanschauung muss neu werden, die Gewissensprägung muss sich ändern. Die brauchen Lehre. Und vielleicht hat ein Barnabas auch entdeckt, naja, also als Seelsorger bin ich gar nicht schlecht, aber als Lehrer bin ich nicht absolut der Renner. Und dann passiert oft bei uns als Menschen etwas, man hat so seinen Einfluss. Jeder hat nach Barnabas gefragt, das war der Abgesandte aus Jerusalem, der hat den Status. Wenn die Predigten dran kamen, natürlich stand der auf dem Programm. Man hat nach ihm gefragt. Und er musste sich ja überlegen, wenn ich jetzt jemanden hole, der besser ist als ich, dann kriege ich Konkurrenz. So denken wir Menschen oft. Auch wir Frommen. Und wir wollen gerne Status und Macht festhalten. Und genau das macht Barnabas nicht. Er wusste, ich kann den Leuten im Moment nicht das bieten, wie sie es bräuchten, weil ich es nicht habe. Aber ich kenne jemanden, der hat's und der kann's. Das ist Paulus. Das ist ein super Lehrer, ein Theologe. Und dann damals gab es ja noch kein Internet und kein Handy, Gott sei es geklagt, nicht wahr? Der musste sich also echt auf die Socken machen und den suchen. Da zeigt sich die Ernsthaftigkeit. Ein Barnabas hätte sich rausreden können und gesagt, ich täte ja gern den Paulus holen, aber wie kriege ich den Kerl bloß hierher? Der macht sich auf den Weg und sucht den und bringt ihn, damit der Paulus mit seiner speziellen Begabung der Gemeinde theologisch auf die Beine hilft, eine gute Grundlage gibt. Selbstlosigkeit. Dass wir einen Standpunkt haben und sagen, ja, ich möchte für eine Gemeinde, einen Jugendkreis oder was auch immer Sorge tragen, aber ich bin auch offen dafür, andere ranzulassen und andere etwas tun zu lassen, was sie viel besser können als ich. Denn es geht nicht um mich, es geht um die Gemeinde. Gemeinde braucht Menschen, die sich Gott anbieten mit dem wenig, was sie zu bieten haben. Und wenn wir uns Gott anbieten, dann füllt er uns die Hände, dass wir wirklich was zu bieten haben. Und ich glaube, wir haben die beste Botschaft der Welt mit Jesus Christus. Ein Gott, der uns liebt, unendlich liebt, der uns wert achtet, der unser Vater sein möchte. Wir haben unendlich viel anzubieten. Und Paulus sagt das einmal, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nicht, wir hämmern euch das ein und wir drängeln euch, sondern wir bitten euch, wir bieten euch das an. Das haben wir, was wir anbieten können, Jesus Christus. Und da, wo wir das bisschen, was in uns selber steckt, Gott anbieten, da schafft er unendlich Großes. Vielleicht kann es sein, dass wir das Große nicht unbedingt gleich sehen, aber entscheidend zu sehen, ja, du bist vielleicht eine kleine Nummer, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Amen.